Ich denke, wir werden jetzt aus aktuellem Anlass kurz auf den Tod von Manfred Peter eingehen. Ich sage vielleicht kurz mal was dazu. Also Manfred Peter ist zu uns hier, den Hörern von Radio Flora, von unserer Sendung, wie wir sie in der Gittern, die wir draußen brauchen, bekannt. Er hat viele Beiträge, er ist sehr häufig interviewt worden. Man kann so generell sagen, er kämpfte immer gegen die Ungerechtigkeiten auf der Welt, sei es nun besonders in der Forensik, wo er eben bei 30 oder 28 oder 27 Jahre war, natürlich auch gegen Faschismus, also er kämpft gegen alle Ungerechtigkeiten und hat das ja auch sehr häufig gemacht. Das letzte Mal haben wir ihn, glaube ich, im Februar interviewt und er war, also wie gesagt, 28 Jahre in der Forensik eingesperrt und war circa ein halbes Jahr draußen und ist jetzt vor 3 Wochen, also am Dienstag, den 11. August, tot in seiner Wohnung aufgefunden. Das so mal so für die Hörer und Hörer, dass sie sich ein bisschen so ein Bild von Manfred Peter machen können. Vielleicht so zu deiner Person. Du bist ja auch schon 26 Jahre im Knast. Hast du Kontakt zu Manfred Peter gehabt?
Wir hatten seit einigen Jahren losen Briefkontakt, haben uns gelegentlich mal einen Brief oder eine Karte gewechselt. Und ich habe dann selbstverständlich auch seine Texte, insbesondere im Gefangeneninfo, intensiv verfolgt und fand es bemerkenswert, dass dieser Mensch nach so vielen Jahren in einer Psychiatrie, die Haftbedingungen dort und die Unterbringungsbedingungen sind natürlich aus meiner Sicht und auch aus Sicht vieler Insassen, die von dort ja auch berichten, noch bedrückender als in Haftanstalten, weil eben zu dem Umstand der Einsperrung ja eben immer noch dieses Stigma des geisteskranken oder des psychisch gestörten Menschen hinzukommt, was dann oft dazu führt, dass die Anliegen noch weniger ernst genommen werden als die Anliegen von Gefangenen. Aber dessen ungeachtet hat er sich ja wirklich bis zum letzten Tag der Inhaftierung ungebrochen und wortgewaltig über Missstände in der Psychiatrie ausgelassen, hat zur Solidarität für andere Untergebrachte aufgerufen und hat dann eben auch nach der Freilassung, im Gegensatz zu anderen Menschen, die sich ja auch während der Haft sehr engagiert haben, aber dann von denen man dann nach der Freilassung wenig gehört hat, unverändert in lautstarken Texten habe ich ihn zumindest wahrgenommen hier im Gefangeneninfo.
Ja, also er hat, das hat er, ich glaube, in der letzten Ausgabe, hat er sich noch für einen Gefangenen in der Forensik oder in der Psychiatrie eingesetzt, dass ihm geschrieben wird. Er hatte auch noch relativ viel vor, also er hatte eine Biografie verfasst, noch in der Forensik, die Revolution im Herzen. Wir werden nachher auch kurz noch was aus dem Vorwort vorlesen. Und er hatte auch so privat, hat er vor, er wollte noch eine Frau heiraten, er wollte eine Familie gründen. Also er hatte noch sehr viele Pläne und ich kann sagen für mich selbst, ich wollte ihn eigentlich jetzt letzten Samstag besuchen und also das, ja, und er hatte jetzt auch am Montag Geburtstag, also er wäre dann 52 Jahre alt geworden. Also das vielleicht zu ihm nochmal, also weil es kam doch dann sehr überraschend, als wir dann gehört haben, dass er gestorben ist.
Ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe oder gehört habe, steht da der Gedanke im Raum, dass er sich das Leben genommen
hat, Wolfgang. Genau, ist wohl so gewesen, und ja.
Das ist ja auch durchaus bezeichnend. Also ein Mensch, der es geschafft hat, 3 Jahrzehnte in der Dunkelkammer des Rechts, der Psychiatrie zu überleben, dann doch so gezeichnet diese Institution verlässt, dass er nach wenigen Monaten der Freiheit, und du hast ja die ganzen eigentlich sehr lebensbejahenden und optimistischen und hoffnungsgebenden Ereignisse beschrieben, die ihn dann erwartet hätten in der nächsten Zeit, dass er dann doch nicht unversehrt diese Institution verlassen hat. Über die Frage der Legitimität oder der moralischen Vertretbarkeit von Suiziden kann man geteilter Meinung sein. Es gibt ja die einen, die sagen, nein, das geht unter keinen Umständen. Andere sagen, jeder Mensch hat das Recht, sich über sein Leben und sein Lebensende auch selbst zu bestimmen. Ich persönlich neige der letzten Auffassung zu. Das ist ja das eine, also dieser mögliche Akt der Freiheit und nochmal als letzten Akt dem ganzen System den Stinkefinger zeigend. Auf der anderen Seite sollte natürlich nicht vergessen werden, dass die 30 Jahre oder knapp 30 Jahre in der forensischen Psychiatrie mit jedem Menschen etwas machen. Und dass das halt eben einen Menschen auch von innen her möglicherweise einfach auch aushöhlen kann. Und ja,
Das ist richtig, vor allem 30 Jahre bist du ja sozusagen so eine Art Käseglocke, bekommst also zwar, bist du angewiesen, was die Besucher besuchen, was du so in den Medien mitkriegst, aber du bist ja vom Leben abgeschnitten und 30 Jahre ist ja natürlich auch, wie gesagt, er wäre 52 Jahre alt geworden, er hat ja fast über die Hälfte seines Lebens, vor allem war er gefangen, so, das ist natürlich ein Punkt, das einfach schwierig ist, also dann auch draußen zu kommen. Und was ich mitbekommen habe, ist eben so, wir werden nachher noch deinen Brief kurz verlesen, also dass natürlich er dann auch relativ alleine, natürlich hat er ein gewisses Umfeld gehabt, also er war ein geselliger Mensch. Er war natürlich aber auch körperlich schon relativ mitgenommen. Also seine Lunge war, glaube ich, beide Lungenflügel waren kaputt. Er hatte durch eine Ausnahme mit der Polizei, war sein Rücken auch kaputt. Also er war nur noch 80% behindert, also körperlich. Also und das Leben ist ja auch sehr hart. Dann kam Corona noch zu. Also es sind bestimmt verschiedene Faktoren gewesen, wo er gesagt hat, jetzt will er nicht mehr. Und ja, nee, klar, also deine Entscheidung, die akzeptieren wir auch und wir haben uns einfach gedacht, dass wir ihn jetzt nochmal gedenken, dass wir das einfach nochmal, weil doch viele Leute gefragt haben, was ist mit ihm los, beziehungsweise was kam ja sehr überraschend und die Nachricht ist ja im Grunde genommen auch erst seit 10 Tagen bekannt, also einen größeren Zusammenhang. Also er ist beerdigt worden, jetzt glaube ich, vor genau einer Woche. Ja, möchtest du noch was sagen? Sonst würde ich sagen, sonst machen wir einen kurzen Break und werden dann, werden wir nochmal deinen Text vorlesen und wir werden dann noch kurz was aus seiner Biografie vorlesen. Wie gesagt, die lautet Die Revolution im Herzen. Okay, Thomas, möchtest du noch was sagen?
Ja, ich finde es sehr wichtig, dass ihr ihn erinnert und ihm an der Gelegenheit, an der Stelle heute, einfach auch nochmal, ja, seinem Namen und seinem Tun einfach nochmal eine Stimme gibt. Mhm. Und ja, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen guten Abend und ja, dass sie einfach auch deiner Sendung und dem ganzen Thema weiterhin wohlwollend verbunden bleiben.
So, wir werden jetzt mit Manfred Peter weiter zum Thema haben. Zum einen werden wir jetzt kurz einen Text von Manfred Peter vorlesen.
Ja, der Text ist jetzt von Thomas Mayer-Falk. Genau, den harten Schritt der Stiefel in deinem Rücken. Vor wenigen Tagen rief mich ein Genosse an und ich erfuhr, Manfred Peter hat sich das Leben genommen. Manfred und ich hatten nur sporadisch Kontakt, aber ich verfolgte immer gerne seine kämpferischen Beiträge im Gefangeneninfo. https://www.gefangenen.info. Zuletzt in Ausgabe 431 seinen Aufruf, einem Insassen zu schreiben, der in der Psychiatrie drangsaliert werde. Er selbst hatte über 2 Jahrzehnte selbst in der forensischen Psychiatrie verbringen müssen, ist erst vor Monaten freigelassen worden. Er hatte sich nie den Mund verbieten lassen und in ebenso direkter wie wuchtiger Sprache auf die Missstände in den Psychiatrien, auch die Todesfälle hingewiesen und für eine Änderung der bestehenden Verhältnisse gekämpft. Der Stiefel im Rücken, der Titel ist ein Zitat aus einem Gedicht von Thomas Brasch von 1977, er verfolgte Manfred auch nach der Freilassung. Erst eine Wohnungskündigung, dann habe die Bank sein Konto gesperrt und am Ende sah Manfred nur noch den Ausweg im Suizid. Seine Stimme wird fehlen. Thomas Mayer-Falk.
Ja, ich hatte ja schon kurz erzählt, dass Manfred in den letzten 4 Jahren seine Biografie verfasst hat, Die Revolution im Herzen. Die ist inzwischen auch schon digitalisiert worden, also die ist jetzt zu 70% fertig. Also das ist seine Biografie mit Texten, die er vor allem im Gefangeneninfo veröffentlicht hat. Wir werden auch noch darauf hinweisen, wenn sie rauskommt. Also sie ist noch nicht ganz fertig. Und ich möchte jetzt noch kurz ein Vorwort vorlesen von ihm. Also aus dieser Biografie, die lautet Die Revolution im Herzen. Vorwort. Die Revolution ist etwas, was sich in den Herzen und Köpfen befindet um in die Welt hinausgetragen zu werden und dann ausgeführt wird. Ich danke allen Leuten, alle ist ein großes A, das Anarchisten A, die mich in den vergangenen 4 Jahren unterstützt haben und insbesondere Wolfgang Kletto für seine beharrlichen Mühen, mich zu pushen und zum Wegbereiter geworden zu sein. Dank, sage ich, auch für die ideologische Solidarität und den daraus verstandenen Möglichkeiten, die Öffentlichkeit über das illegale Vorgehen des bundesdeutschen Unrechtsstaates in der Psychiatrie zu informieren und die notwendige Sachaufklärung für jedermann verständlich zu machen. Ich sage Dank für die tollen Möglichkeiten des persönlichen Kontaktes, der sich zu vielen Menschen in den letzten Jahren aufgebaut hat. Ich freue mich über die persönlichen Meinungen und den Meinungsaustausch, der so zustande kam. Die internationale Zusammenhalt und die Solidarität über Grenzen und Ozeane hinweg ist ein Garant für gute anarchistische Kooperation, die es ermöglicht, effizient und effektiv zu agieren und die anarchistische Idee zu perfektionieren und in der 3. Internationale zur Anwendung zu bringen. Viel Liebe und noch mehr für Kraft und Anarchie für alle, bis alle frei sind. Fight all governments. Iceman Manfred. Wir spielen jetzt noch mal kurz ein Lied von Clash. Das war ja eine sehr rebellische Gruppe. Ja, wir haben Clash jetzt zum zweiten Mal gespielt. Clash war ja eine Gruppe, die rebellische Texte, rebellische Musik gemacht hat. Das hätte Manfred auch gefallen und das Stück war ja auch ein bisschen, Guns of Brixton, war ja auch ein bisschen so ein bisschen Elemente des Reggaes und Manfred hat sehr gerne Reggae gehört, also das würde ihm bestimmt auch gefallen und ich denke, mit Clash hätte er bestimmt auch kein Problem gehabt, also was sich einfach gegen die Autoritäten, gegen die Mächtigen auflehnt, die Musik. Wir wollen jetzt nochmal kurz, wir haben ja jetzt einmal Thomas zu Manfred gehört, wir haben den Text von Thomas zu Manfred vorgelesen und ich habe kurz was aus dem Vorwort seiner Biografie, Die Revolution im Herzen, verlesen, was so ein bisschen so einen Eindruck von Manfred Peter, von seinem Leben, von seiner Rebellion so deutlich gemacht hat. Und wir wollen jetzt kurz im Studio das nochmal ein bisschen nochmal ein bisschen erläutern oder ein bisschen konkretisieren oder vervollständigen. Okay, ich frage mal meinen Kollegen, ob du noch so Fragen hast oder was wir vielleicht noch ansprechen sollten.
Ja, also wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Du hattest ja mit Manfred persönlich dann auch ja viel Kontakt gehabt und ihn ja unterstützt, wie er dann auch im Vorwort ja dann erwähnt hat. Ja, ich meine, vielleicht können wir ja so ein bisschen damit anfangen, was er so politisch aktiv gemacht hat. Also so ein bisschen hast du ja schon was erwähnt jetzt beim Gespräch mit Thomas, aber ja, vielleicht können wir da anfangen.
Also man kann es in den Texten, die er veröffentlicht hat, im Gefangeneninfo, er hat sich ganz klar gegen die AfD verhalten. Er war wohl auch schon draußen so in der autonomen Szene. Er hat teilweise als Disc-Jockey, auch als Musiker gearbeitet. Also er hörte Reggae seit seinem 12., 3. Lebensjahr. Er war auf jeden Fall jemand, der sich mit den Verhältnissen einfach nicht hat zufrieden gegeben. Und er hat das eben schon draußen gezeigt. Er war auch mal in Jamaika gewesen. Und das steht alles in seiner Biografie drin. Und ihm war es eben ganz wichtig, bis zu seinem Lebensende hat er sich immer Er hatte sehr viel Kontakt zu, er sagt immer, zu autonomen Menschen, die in der Forensik sind, also zu rebellischen Leuten, sie zu unterstützen, ihnen eine Stimme zu geben. Also das war ihm also ganz, ganz wichtig. Und ich selber kann sagen, ich hatte ihn 2014 kennengelernt. Es gab damals einen Hungerstreik der griechischen Gefangenen gegen die Einführung der Isolation nach Stammheimer Vorbild. Da haben sich sehr viele politische, aber auch rebellische Gefangene, zum Beispiel wie Andreas Krebs, und es haben sich dazu eben auch Rainer Lönert und eben auch Manfred Peter kennengelernt. Und wir haben so irgendwie, haben wir dann Kontakt bekommen, also zum Beispiel, ich habe ihm dann meine Telefonnummer gegeben, er hat sich sehr oft gemeldet, hat sich bestimmt so ein, zwei Mal in der Woche gemeldet, also was ihm wichtig war, wenn er einfach wieder gemobbt worden ist. Also das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Austausch. Und ich habe ihn dann auch, glaube ich, 3 oder 4 Mal besucht. Wie gesagt, ich hätte ihn jetzt gern nochmal wir hatten schon vereinbart, am Samstag, letzten Samstag ihn zu besuchen. Also er hatte mir gesagt, welchen Tabak ich holen soll und wann ich kommen will, etc. Also das war so ein bisschen so das Verhältnis, was ich zu Manfred hatte. Wie gesagt, ich habe ihn, wie gesagt, dadurch, dass er sich eben nicht nur gegen die Missstände der Forensik gewehrt hat, sondern dass er eben auch gegen Isolation, auch in den Knästen, also er war ein Mensch, der eben Autorität und der Unterdrückung angeprangert hat. Und so habe ich ihn kennengelernt und habe ihn auch so ein bisschen, soweit ich es konnte, eben solidarisch beraten, wie er aus der Forensik kommt und wie er Dinge meistern kann, beziehungsweise auch, dass er ein bisschen auf das Leben draußen vorbereitet ist, soweit das möglich war. Also auch gesagt, dass sich ihm auch sehr viel geändert hat draußen, also dass die Menschen nicht mehr so sind wie vor 30 Jahren.
Ja, vielleicht können wir nochmal auf die Forensik genau eingehen, weil also das wissen sicherlich auch nicht alle, was das genau ist und was das genau, was genau bedeutet das dann, wenn man da so ja, knapp 30 Jahre eben, wie Manfred Peter, da eben drin ist.
Also generell ist es so, dass ich glaube, im bürgerlichen Gesetzbuch steht drin, wenn du für deine Strafen nicht haftbar bist, also nicht verantwortlich bist, also sozusagen psychisch krank bist, ich sage es jetzt mal so, dann kommst du in die Forensik. Das hört sich erstmal gut an, ist aber so, was auch Thomas schon sagte, ist die Öffentlichkeit zu Forensik, zu Psychiatrien, die immer den Makel haben von durchgeknallt oder krank. Und es gibt noch weniger Öffentlichkeit als zu den Knästen und die Strafen sind teilweise 3-mal so hoch wie im Knast. Also wenn du für eine Gewalttat für 5 oder 10 Jahre im Knast bist, in der Vorsorge länger drin, du bist dann, und es ist ein sehr starkes, du wirst sehr stark reglementiert, das heißt also einmal mit Tabletten, also ich weiß es von Rainer Lühner zum Beispiel, er nimmt die Tabletten nicht, weil er sie richtig findet, weil sie ihm helfen, sondern weil er sonst isoliert wird und er will ja vielleicht irgendwann auch nochmal raus. Und so ist es halt, dass du dich da einen gewissen Dressur, also eine Unterwerfung, damit du überhaupt wieder rauskommen kannst. Das ist so das eine. Und wie gesagt, die Öffentlichkeit, was in der Forensik ist, ist eben sehr gering. Und hinzu kommt eben natürlich auch, dass Medikamente ja Gift sind für den Körper, dass sie die Menschen deformieren, dass sie die Kraft, dass sie sozusagen abgestumpft werden. Also das heißt also, es sind ja auch sehr viele Menschen schon in der Forensik gestorben, beziehungsweise haben sich das Leben genommen. Also das ist auf jeden Fall, es hört sich erstmal leichter an, aber im Grunde ist es, was Thomas auch sagte, und ich glaube, er kann das noch besser vergleichen, härter als schärfer ist als normale. Und hinzu kommt natürlich auch noch sozusagen, während des Faschismus gab es die Euthanasie und es ist auf jeden Fall noch heftiger als Knast. Also Knast ist ja schon sehr heftig.
Ja, jetzt war Manfred Peter da knapp 30 Jahre eben drin, ne? Muss ja diese Medikamente eben nehmen ja auch. Und war diesen ganzen Alltag da eben ausgesetzt, ne? Und ist jetzt dann endlich nach langer, langer Zeit ja dann freigekommen vor ein paar Monaten und musste dann jetzt aber erstmal in Gütersloh sein.
Ja, das heißt, er durfte nur in diesem ostwestfälischen Kreis sein, das heißt, dass er eine Wohnung bekommen hat. Klar, er durfte nicht durch die Gegend fahren, sein Geld war wirklich auch auf Hartz-IV-Niveau, also er konnte nicht mehr arbeiten, das hatte ich ja schon kurz gesagt, er hatte also die beiden Lungenflügel waren ziemlich im Arsch, ich sag's mal so ein bisschen, und auch seine seine Schulter. Also das war auf jeden Fall eine ziemliche Einschränkung und es ist natürlich so, dass diese Tabletten haben ja wahnsinnige Nebenwirkungen, allein dass du abgestumpft bist oder ganz einfach, dass du gar nicht mehr auf das Leben draußen, wenn du 30 Jahre nicht bist, also vor 30 Jahren gab es zum Beispiel noch keine Digitalisierung und die ganzen Prozesse, die ganzen Diskussionen hat er ja nie unzensiert mitbekommen, sondern immer durch einen Filter. Also da hat sich ja auch ganz viel geändert zwischen den Menschen, der Neoliberalismus, also das heißt Tendenz nach rechts und so weiter und so fort. Und Manfred hat immer so gesagt, ja, wenn eine Forensik Sachen Sturstopp von autonomen Bescheid, und ich habe gesagt, diese Autonomen gibt es nicht mehr, die vielleicht zumindest vor der Forensik stehen würden mit 100 oder 200 Leuten. Also diesen Widerstandsgeist, den es damals, wo sehr viel in Frage gestellt wurden, verbal, aber auch kämpferisch, war nicht mehr da. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Schwierigkeit, wenn du das nur sehr gefiltert mitbekommen hast und bist dann draußen, dann auch wieder zurechtzukommen. Und wie er auch teilweise von den Amtspersonen behandelt worden ist, das ist nicht gerade besonders fair oder sehr therapeutisch, sondern es werden die Ellbogen, und ich glaube, das ist für jemand, der 30 Jahre in so einer Käseglocke war, sich dann wieder darauf einstellen muss, ein ganz großes Problem.
Und dann gab es ja auch keine wirklichen, naja, hast ja auch schon angedeutet, es gab ja jetzt auch keine wirklichen Auffangstrukturen, ne? Irgendwie, die da irgendwie vor Ort waren oder so. Oder, ja. Also er hatte ja schon Unterstützung, ne? Also dass ihm Leute da so ein bisschen geholfen haben aus der Entfernung, hast du mir vorhin erzählt. Aber du hast irgendwie auch gemeint, dass es nicht so, dass auf jeden Fall sicherlich auch ein Punkt war, dass es nicht so richtig Auffangstrukturen gab.
Genau, also im Grunde genommen wäre es ganz wichtig gewesen, sozusagen einfach ihn tagtäglich zu begleiten, wenn er es möchte. Und zwar von Genossinnen, die auch gegen diese, sagen wir, diese Zwangsanstalten sind. Und das gab es natürlich nicht. Die Leute waren, also wie gesagt, ich wohne 506 Kilometer von Gütersloh entfernt und andere Leute wohnen 50 oder 100. Das heißt, wir wissen es damals, also ich kann es aus meiner eigenen politischen Arbeit sagen, wir haben teilweise mit Leuten zusammengearbeitet, die aus der Psychiatrie rauskamen, aber wir waren dann in Wohngemeinschaft und haben sie natürlich dann bei allen Tätigkeiten begleitet oder haben ihnen das angeboten, und das war natürlich nicht so da, und das kann natürlich auch mal ganz schnell passieren, dass du, und er hat auch alleine gewohnt und das waren auch Leute, die, naja, also die auch Ellbogen, die bestimmt nicht nur solidarisch waren, ich sag's mal so ganz, das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass es dann ist es schwierig, und es ist ja schon für uns schwierig, wenn wir wenig Bezugspunkte haben oder unser Bekanntenkreis ändert sich, ist nicht mehr so wie früher, nicht mehr so solidarisch. Und das ist natürlich für jemanden, der, naja, also sozusagen vom kalten Wasser rauskommt, so war es ja. Also er war in der Forensik und dann hieß es ja, sie haben jetzt eine Wohnung, bums, fertig, aus. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz schwierig, und da, es gibt einfach auch nicht mehr diese starken Strukturen. Es gab ja, wie gesagt, in den 70er Jahren, gab es ja Wohngemeinschaften, gab es Gruppen, die sozusagen so eine Arbeit auch gemacht haben, und das ist einfach nicht mehr so vorhanden.
Ja, vor allem gab es ja auch diese, ich weiß nicht ganz genau mehr, wie sie jetzt heißt, also Gesellschaft für Psychiatrie-Erfahrene oder sowas. Da hattest du ja gemeint, die haben sich ja sogar entsolidarisiert, seitdem sie dann erfahren haben, dass, ja, ich will mal so sagen, dass Manfred Peter und das jetzt nicht gerade und Rainer Löhner, dass die jetzt nicht Pazifisten sind, sozusagen. Ja. Also dadurch haben sie sich dann irgendwie entsolidarisiert. Das finde ich ja auch nochmal krass.
Ja, also jetzt nicht alle, aber es gab Einrichtungen, wo wir, also wir hatten natürlich auch überlegt, es wäre gut, wenn er irgendwie eine Bezugsgruppe hätten, die selber in der Forensik war, sich da auszutauschen, weil das ist eine Sache, die können wir durch die Entfernung, und ich war immer nur als Gast oder als Besucher in Forensik. Das heißt, also da ist, ich weiß es, aber es ist ganz elementar, sich da auszutauschen. Und diese Gruppen haben sich relativ bedeckt gehalten. Ich sage es mal so ganz, ganz vorsichtig. Ne? Und das ist so, also kann ja sagen, okay, es ist nicht unser Ding, wir sind das ist nicht unser Weg, aber da trotzdem eine Solidarität gegen die Repression, also gegen diesen Zwang, gegen diese Deformierung, diese Zerstörung dieser Menschen, da ist die Solidarität erstmal vorrangig und unabhängig davon, dass man in gewissen Punkten Unterschiede hat. Also, und diese Solidarität, die war einfach nicht so da, die hätte stärker sein können, und vielleicht hätte dann Manfred Peter, würde er noch leben, so, das kann man vielleicht so sagen. das ist schwierig und klar. Und gesellschaftlich ist es natürlich auch so, die normalen Menschen, die ja auch eher so Horrormeldungen über Forensik, die, was weiß ich, ne? Also die Menschen angreifen, die Frauen vergewaltigen und so weiter und so fort. Das heißt also auch so, da wird auch ein bisschen, ne, die Unholde sozusagen, das heißt die Stigmatisierung, also das sind so ganz verschiedene Sachen, um natürlich auch abzulenken von der eigenen Unterdrückung dieser Menschen. Also das ist ein ganz schwieriger Prozess und da müssen also wirklich viele Leute das gemeinsam meistern und ja, und das ist zurzeit, diese Strukturen gibt es nicht mehr. Also wir hatten ja vorhin, als Thomas sagte, dass es diesen Verein demokratischer Ärzte und Ärztinnen gibt und sowas ist ganz rudimentär und sowas wäre natürlich gut, wenn es sowas in Zukunft wieder geben würde.
Ja, ich meine, uns wird er auch, also insofern, also ich meine, er hat ja hier auch mal ein Interview gemacht mit uns, ne? Also, oder
mehrere.
Mehrere auch. Ja, das wird natürlich auch fehlen, ne? Also das.
Ja, ich glaube, wichtig ist ganz einfach zu sehen, also er war ein Kämpfer, ein lebenslang. Und wir müssen eben suchen, wir müssen gucken, das wäre vielleicht auch ein Appell an alle, einfach diese Menschen, die in der Forensik oder auch die im Knast waren, dass die auch besser, dass man versucht, mehr auf sie noch zuzugehen, wenn es möglich ist. Ne? Also und das ist, allein machen sie sich ein und das ist natürlich gerade für Leute, die lange eingesperrt waren, wo auch immer, ganz schwierig dann draußen sich zu bewegen, wieder zurechtzukommen. Und das gibt es auch bei es gab es auch bei politischen Gefangenen, die gesagt haben, Mensch, es hat sich alles so viel geändert mit der ganzen Technik und so und mit dem, also es ist auf jeden Fall schwierig und ich glaube, das ist vielleicht so, das wäre vielleicht eine Lehre daraus, da in Zukunft wieder solche Strukturen aufzubauen, die uns auch, die für uns wichtig wären und die uns vielleicht auch wieder stärker und attraktiver machen würden. Ich denke, wir lassen das mal so stehen.
Ja, ich wüsste jetzt sonst auch nicht gerade, was wir uns fragen sollen.
Ne? Also auf jeden Fall ist es wichtig, was Manfred Peter angesprochen hat. Der Kampf um Gerechtigkeit, der muss auf jeden Fall weitergeführt werden im Sinne von Manfred Peter.